Ich möchte meiner Freude Ausdruck verleihen, dass ich mal wieder bei euch sein darf und grüße euch ganz herzlich. Ist jemand da, der eben auf das Schriftwort geachtet hat und sich an ein Wort, einen Gedanken erinnert, der ihn angesprochen hat?
Vergebung.
Vergebung. Danke. Noch mehr? Liebt einander. Eine Gemeinde, ja. Habt ihr Glück gehabt, sonst hätte das nochmal lesen müssen. Das Thema heute Morgen ist überschrieben mit dem ungewöhnlichen Titel Bitter macht nicht fitter. Das heißt, Bitterkeit gibt nicht Kraft und Mut und Zuversicht und dergleichen mehr, sondern das süße Gift der Bitterkeit bringt uns selbst das meiste Leid. Raus aus dem Selbstmitleid. Selbstmitleid kennen wir alle. Engländer sagen Self-Pity. Diese Empfindlichkeit, wenn uns jemand irgendwie komisch kommt, wenn mich keiner bemitleidet, dann mache ich das eben selber. Alle kennen dieses Problem des Selbstmitleids. Manchmal gibt es guten Grund dafür, aber nur für kurze Zeit. Und wenn man sich in Enttäuschung, Ärger und Bitterkeit hineinsteigert, wird der Grund zum gefährlichen Morast, in dem man versinken kann. Es gibt Menschen, die gar nicht mehr da rauskommen aus dieser Bitterkeit. Und es ist sehr schwer, ihnen zu helfen, weil sie so überreagieren, weil alles ist irgendwie wund. Und wenn du sie anfasst, dann schreien sie schon auf vor Schmerz. Wer empfindlich ist, kann immer empfindlicher werden bis zur Überempfindlichkeit. Man vermutet eigentlich hinter jeder Äußerung irgendwo eine Ablehnung, eine Korrektur. Die haben vorhin so komisch gelacht, als ich reinkam. Die haben über mich gelacht oder die haben mich nicht gegrüßt. Haben die was gegen mich? Kennt ihr das? Abstellen, das müsst ihr abstellen. Abstellen, geht immer davon aus, alle lieben mich, alle mögen mich, alle sind mir sympathisch und ich auch den meisten. Als ich in meiner ersten Dienststelle im Rhein-Main-Gebiet war, habe ich Halbzeit in der Gemeinde gearbeitet, Halbzeit in einem Supermarkt und die sprechen ja da unten hessisch. Ja, dieses hessische Messerstecher. Versteht dieses, haben so einen bestimmten Dialekt. Und dann hörte ich, wie ein Kollege sagte, Sie sind für mich gestorben. Auf Deutsch, Sie sind für mich gestorben. Ja, drückte aus Enttäuschung, Ärger, Bitterkeit. Und das ist so schnell im Raum und bewegt uns und beeinflusst uns. Und meine Lieben, wir alle sind ja Menschen mit unterschiedlichen Empfindungen, Gefühlen, Erwartungen, Vorstellungen. Wir können nicht verhindern, dass wir mal anecken, anstoßen oder dass wir angestoßen werden. Das ist normal. Wir haben eben so wunderbare Lieder gesungen. Vielen Dank für das Musikteam. Aber die sind in Wirklichkeit, die Lieder in ihrer Aussage, wenn wir sie wirklich bewusst vor Augen haben, irgendwie so auf himmlischer Höhe. Hier mit dem Alltag haben die nichts zu tun, sonst würde in der Gemeinde mehr Liebe, mehr Vergebung, mehr Freundlichkeit, mehr Zuwendung, mehr umeinander besorgt sein, funktionieren. Wir alle müssen durch diesen Kampf des Alltags, denn die Nachfolge Jesu bedeutet auch, den Widerstand des Feindes herauszufordern. Die, die ihm folgen, mit denen hat er keine Probleme, aber mit uns, die wir Jesus dienen wollen, mit uns kämpft er. Wir sind im Kampf. Und dabei werden dann manche Leute zartbitter, andere halbbitter, manche vollbitter. Bitter macht nicht fitter. Das süße Gift der Bitterkeit bringt uns selbst das meiste Leid. Vielleicht denkt ihr, na, was hat denn Bruder Kröger heute Morgen geritten, dass wir uns mit solchem schrecklichen Thema kommen? Wir wissen überhaupt gar nicht, was das ist, Bitterkeit. Schön wär's. Ich will euch heute einen Mann vorstellen aus dem Alten Testament, den, ich frage mal, kennt jemand Ahitophel? Keiner da? Heute lernt ihr Ahitophel kennen. Ahitophel war der beste Ratgeber wahrscheinlich, den David in seiner Regierung hatte. Ein herausragender Ratgeber, der so gut raten konnte, dass man sagte, es wäre so, als würde man von Gott beraten. 2. Samuel 16, 23. Also stand Ahitophel in seiner Position David außerordentlich nahe. Man konnte mit seinem Rat rechnen und David konnte sich auf ihn vertrauensvoll stützen. Sein Rat war wie das persönliche Raten Gottes. Aber dann geschah ein wahnsinniger Vertrauensbruch, eine tiefe Verletzung. Und jetzt kommt eine Geschichte, die den meisten Bibellesern gut bekannt ist. Allerdings die wenigsten kennen gewisse Hintergründe, die ich euch aufleuchten möchte heute Morgen. Es geht um Davids Ehebruch. Während seine Soldaten an der Front kämpfen, ist David zu Hause, nicht im Kampf. Oh doch, weit mehr als wir an der Front. Hier kämpft Satan. Satan kann sich so voll auf ihn einstellen, weil David hat ja Zeit für ihn. Er hat Langeweile. Wenn du Langeweile hast, ist die beste Zeit für den Feind, sich mit dir zu beschäftigen. Naja, und ihr wisst ja, wie das weitergeht. Er geht spazieren abends auf dem Dach des Schlosses, sieht eine Frau am anderen Gebäude sich baden, eine wunderbare, schöne Frau. Jedermann hat sofort ein Problem. Hingucken, einmal ist gestattet, weil ich meine, man muss ja irgendwo hingucken. Zweite Mal, schlecht. Dritte Mal, noch schlechter. Vierte Mal, saugefährlich. Meine Lieben, das ist kein Spaß. Wie viele Männer, auch in christlichen Kreisen, heute gefangen sind von der Pornografie, dem Hingucken, wieder hingucken und nicht loskommen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich kann nur eins bitten. Sag nicht, Herr, ich liebe dich da und so weiter. Sondern sage, Herr, ich will kämpfen und eine Position einnehmen, die dich ehrt und dich verherrlicht. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist ja, es ist, wohnt in uns. Und wir sind Repräsentanten des Reiches Gottes. Und wir sagen Nein zur Sünde und wir sagen Nein zur Pornografie und Nein zum Hingucken. Das gilt für die Frauen genauso. Aber Männer sind hier als Augenmenschen in erster Linie in der Versuchung. Lass dich nicht zu Fall bringen. David kommt zu Fall. So jämmerlich, so jämmerlich. Hättest du ihm das ein paar Jahre vorher gesagt, hätte dich ausgelacht. Er, dieser Ehrenmann, schwängert diese Frau, lässt ihren Mann quasi umbringen und hofft, dass sich alles irgendwie vertuscht. Und dann schickt Gott ihm Nathan und sagt ihm, dass er hier nichts einfach nur durchgehen lässt. Wir machen jetzt eine Zäsur. Und für die nicht wissen, wovon ich spreche, bitte lest doch in der Bibel, lest in der Bibel das, was ihr versteht und das andere lasst bleiben, das kann später kommen, aber lest es, so viel Spannendes in der Bibel und so viel Aufschlussreiches und Lehrreiches, lest bitte. Eine Zäsur, Absalom, einer der Söhne Davids, möchte den Vater vom Thron stoßen, er will König sein und David soll weichen. David erlebt eines der schmerzhaftesten Dinge, die ein Mann erleben kann, wenn sein eigener Sohn sich gegen ihn stellt. Und zwar so weit, dass er auch bereit ist, seinen Tod in Kauf zu nehmen. Er will an die Macht, er sucht und findet Anhänger. Der Aufstand entwickelt sich so gut, dass David tatsächlich samt seinem Hofstaat, seinen Getreuen, seinen Ratgebern vor seinem eigenen Sohn fliehen muss. Und zu den Getreuen gehört ja natürlich auch wer? Ahitophel. Hallo, wo ist Ahitophel? Ahitophel, wo steckt er? Unter den Flüchtlingen fehlt sein Ratgeber Ahitophel. Was ist passiert? Ahitophel hat die Seiten gewechselt. Der altbewährte Ratgeber des Königs hat sich von David abgewandt, hat sich losgesagt, den Dienst quittiert. Ja, mehr noch, er stellt sich David so entgegen, dass er den rebellischen Absalom mit allen Gaben und Kräften unterstützt. Er wird jetzt dessen Ratgeber. Er erklärt dem Junior, wie er seinen Vater aufs Schwerste demütigen kann. Und das sind keine Faxen, die ich mache. Lest es selber nach. Das ist überaus dramatisch. Und Ahitofel geht sogar noch weiter. Er bietet Absalom an, dem geflohenen König David nachzujagen, ihn umzubringen und das Volk, das mit ihm ist, dem neuen König ins B zuzuführen. 2. Samuel 17, könnt ihr das nachlesen. Dieser Plan, den er Absalom offeriert, hat große Aussicht auf Erfolg. Und Davids Leben ist wirklich in Gefahr, wenn dieser Plan umgesetzt wird. Und wir lesen 2. Samuel 15, 31, dass David Bescheid bekommt, Ahitofel, dein Ratgeber, ist ja auf die Seite von Absalom gewechselt. Was wird er ihm raten? Und da betet David und schreit zu Gott, Herr, bitte verwandle den Rat Ahitofels in Torheit. Und sein Gebet wird erhört. Und ihr müsst selbst 2. Samuel nachlesen, wie das geschieht, dass der Ratschlag Ahitofels an Absalom gegen David nicht zur Ausführung kommt. Der erste Rat wird angenommen, der zweite Rat wird abgelehnt von Absalom. Und so wird Davids Leben verschont, weil nun Absalom den Rat Ahitofels nicht beachtet, ist dieser natürlich schwer enttäuscht, bitter. Ne? Ihr kennt das ja, wenn man nicht auf uns hört und so weiter. Enttäuscht. Er ist empfindlich verletzt. Erst enttäuscht von David, jetzt auch enttäuscht von dessen Sohn. Und es heißt, als Ahitofel merkte, dass sein Rat nicht befolgt wurde, sattelte er seinen Esel, ging zurück in seine Heimatstadt, brachte seine Angelegenheiten in Ordnung und er hängte sich. Was für ein Drama. Jedermann fragt sich, woher dieser unvorstellbare Sinneswandel bei dem langjährigen Ratgeber Davids, vom väterlichen Berater und Freund zum Verräter und dann zum Selbstmörder. Warum? Und was hat Ahitofel denn mit dem Ehebruch von David zu tun? Meine Herren Techniker, seid ihr wach? In 2. Samuel 3 lesen wir davon, dass David damals, als er auf dem Dach war und Bathseba sieht, sich erkundigen lässt, wer diese Frau ist. Und er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und die Frau des Hethiters Uria. Und in 2. Samuel 23 steht eine Auflistung der Helden, der Elitesoldaten Davids. Und da heißt es in Vers 24 unter anderem Eliam, der Sohn Ahitofels aus Gilo, und so weiter und so weiter. Und der Hethiter Uria. Zwei Männer von Rang und Namen, mit großer Durchschlagskraft, Helden unter den Soldaten Davids. Und wenn ihr jetzt genau hinschaut auf den Text, seht ihr, Bathseba ist also die Tochter des Elitesoldaten Eliam. Und die Frau des Elitesoldaten Uria. Und Eliam ist der Sohn Ahitofels aus Gilo. Daraus folgt also, dass Ahitofel der Großvater von Bathseba war, der Mann der Uria, deren Mann Uria von David in den Tod geschickt wurde. Und so können wir einfach den Rückschluss daraus ziehen, dass Ahitophel sich von David so verletzt und schwer enttäuscht war. Sein König hat seine Enkeltochter geschwängert und deren Mann ans Messer geliefert. Verbittert entschloss er sich deshalb, mit David zu brechen. Ahitophel war verbittert und enttäuscht. Das ist der Grund für seine Sinnesänderung, diese dramatische Entscheidung, sich von David ab und seinem Sohn zuzuwenden. Und mancher mag denken, das kann ich verstehen. Das kann ich voll verstehen. Was für eine Sauerei. Wie kann denn der König sich so gehen lassen? Glaubt ihr denn wirklich, dass das keiner gemerkt hat vom Hofstaat und von drumherum? Das war doch das Gespräch. Ja, Ahitophel hat recht. Ich würde David auch die rote Karte zeigen. Absolut. Vielleicht denken wir an Situationen aus unserem alltäglichen Leben, wo wir Unrecht erlebt haben, wo wir in Situationen waren, wo man uns sehr in die Quere gekommen ist oder sehr enttäuscht hat oder Leute, die uns nahestanden, unsere Frau, unsere Kinder, unseren Ehemann, irgendjemand uns verletzt hat oder geliebte Leute aus unserer nächsten Nähe verletzt hat. Man war so verbittert über den Partner oder über den Chef, über die Familie, über die Nachbarschaft, empört. Man hat wütend Konsequenz gezogen. Hast du schon mal Konsequenz gezogen? So richtig, das. Sie sind für mich gestorben. Vielleicht nicht gesagt, aber gedacht. Aus, dich gibt's nicht mehr. Runter von der Landkarte. Ja, Menschen werden von Bitterkeit überwältigt. Nicht, weil ihnen persönlich, sondern weil ihnen auch Angehörigen Unrecht geschah. Vielleicht auch nur vermeintliches Unrecht. Muss ja nicht gleich so dramatisch sein wie in dieser Geschichte. Weil es einem erzählt wurde, achtet darauf, was euch erzählt wird. Glaubt nicht alles gleich. Redet sofort innerlich mit dem Herrn und sagt, Herr, hilf mir, das richtig einzuordnen, mich jetzt nicht mitreißen zu lassen von dem Zorn, von der Enttäuschung, von der Bewegung, den Gefühlen meines Gegenüber, ihm liebevoll zuzuhören, aber weise zu sein in dir. Bitte, hilf mir, dass ich jetzt nicht auch noch den falschen Ton blase. Aber man ist so schnell ärgerlich, so schnell enttäuscht und frustriert und ergreift Partei. Und dann bricht man Brücken ab. Und wir müssen heute klug sein und gut aufpassen. Es ist eine Sache, sich zu empören, zu distanzieren und sich fremder Schuld nicht mitschuldig zu machen. Es mag genügend Gründe geben, dass wir irgendwo mal auf Distanz gehen, vielleicht auch mal zu kündigen oder sich zu trennen, aber was meint ihr, wie viele Leute Gemeinden verlassen haben, weil ihnen ihre eigene nicht mehr so passte? Wegen irgendwas. Und dabei war das nur ein Test, den Gott mit ihnen gehabt hat. Na, wie stehst du zu meinem Leib? Ja, wir sind alle Glieder an seinem Leib, so unterschiedlich wie sie sind. Ich habe heute Morgen mit einer Frau telefoniert, die 85 geworden ist, heute ja. Denk dran, habe ich ihr gesagt. Nicht du hältst Gott fest, sondern er hält dich, egal wie schwach du bist, egal wie du dich fühlst, egal wie hoffnungslos du dich fühlst oder was auch immer ist oder wie krank du bist. Er hält dich, Gott ist treu, er bleibt an dir, aber auch an deinem Nachbarn, auch an dem hinter dir, vor dir, neben dir, den du nicht so gut abkannst, den du ausweist an der Tür, wenn du ihn grüßen solltest oder. Ne? Er hat uns alle lieb. Er kann sogar mit mir was empfinden. Ich finde das fantastisch, weil ich finde gar nicht, dass ich so empfehlenswert bin. Es ist eine Sache, sich irgendwo ein bisschen mal zurückzuziehen und auch vielleicht seine Wunden zu lecken und so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber eine andere Sache ist es, sich zu ereifern, nach Gutdünken jetzt einzugreifen, für Recht und Ordnung zu sagen. Dazu neigen wir doch alle, sich zu ereifern, sich zu empören, zu beurteilen, Recht zu sprechen. Achte mal drauf, wie schnell wir unsere Regierung hätten hier vorne heute und jeder seinen Senf geben könnte und die hier fertig machen könnte. Wa? Mal denen mal so richtig Bescheid sagen könnte. Nee? Du wüsstest, wie das laufen muss mit dem Gas und mit dem Öl und mit Guckt mich nicht so böse an. Ist es nicht so? So sind wir. Haben wir heute gebetet für die Regierung? Immer wenn du auf jemanden zeigst, denk, drei Finger zeigen zurück auf dich. Betet für die Obrigkeit, damit ihr ein gutes Leben habt. Wisst ihr, nach den Gebeten der Gemeinde Gottes in Deutschland, also aller Kinder Gottes, haben wir die Regierung, die wir verdient haben. Die wird so wenig umbetet, dass sie gar nichts anderes können als das, was sie machen. Ja, das ist doch nicht deine Schuld. Na, denk mal drüber nach. Wenn alle so denken wie du in Bezug auf die Regierung, dann kann der Bibelvers herausgerissen werden aus deiner Bibel, dass wir beten sollen für die Obrigkeit. Zuerst wichtig. Ich möchte uns nur einfach sagen, wir wollen kämpfen darum, dass wirklich das Reich Gottes in uns deutlich wird. Und das wird zum Beispiel deutlich durch unser Mitgefühl, durch unsere Einsicht und auch durch unser Mittragen und Mitbeten. Und doch kommt es so schnell wieder durch. Man sollte, man müsste, das hat der nun davon. Und habt ihr euch schon mal erwischt, dass ihr gedacht habt, das passiert, das ist ihm richtig passiert? So ein bisschen Schadenfreude? Das gönne ich ihm oder ihr? Ahitophel und wir alle sind in dieser Gefahr, Gottes Souveränität und Macht und Gerechtigkeit zu ignorieren. Seine Mühlen mahlen uns einfach zu langsam. Können wir das nicht mal übernehmen? Bisschen Rache üben, bisschen Unrecht vergelten, bisschen Ordnung. Alles übernehmen, was Gott sich vorbehalten hat, was ihm alleine zukommt. Das vermeintliche Recht in die eigene Hand zu nehmen. Mein Lieben, wenn wir das tun, dann kommen wir in große Schwierigkeiten. Wenn du die Richterrolle übernimmst, wenn du meinst, besser für Recht und Ordnung sorgen zu können als Gott, dann kommst du in große Gefahr. Wenn wir uns einmischen mit unserem Herz, mit unserem Mund und mit unserer Hand, dann wird alles nur noch schlimmer. Ich meine, alle meinen doch Recht zu haben, oder? Wir Deutschen haben eine unschuldige spanische Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg einfach nur verbombt. Guckt im Internet nach, was ich meine. Und Putin meint auch, er hat Recht. Was ist denn das für eine Krankheit? Ich habe Recht. Althofel will David strafen durch seinen Rückzug als Ratgeber, durch seinen Wechsel in das Lager Absaloms. Aber er weiß nichts davon, wie Gott David zur Rechenschaft zieht und strafen wird. Gott konsultiert nicht Althofel. Althofel, du bist ja so ein kluges Bürschchen. Gib mir doch mal, was soll ich denn mit dem David machen? Was meinst du? Er fragt ihn nicht. Er verzichtet auf seine Konsultation. Aber schauen wir doch mal eben, was da passiert. PowerPoint 3. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, sagt Nathan zu David, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist. Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich. Boah. Das war hart, scharf, weil du mich verachtet hast. Weil du mich verachtet hast. Und ich spreche das gerade noch einmal im Rückblick an, auf das im Fernsehen oder im Internet. Weil du mich verachtet hast. Josef sagt, als er in dieser Versuchung steckt, von der Frau des Potiphar gereizt, wie kann ich gegen meinen Gott sündigen? Das ist das, was die Gemeinde heute bräuchte. Das ist das, was die Christenheit heute bräuchte. Diese Ehrfurcht vor Gott. Nein, ich kann und will ihn nicht verachten. Und so spricht der Herr, so will ich aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deiner Frau liegt, bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel am helllichten Tag tun. Da sprach Daniel zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und was jetzt kommt, reißt uns den Boden unter den Füßen weg, weil dann steht dort doch tatsächlich, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Das ist Gott. Ich verstehe Gott nicht. Ich liebe ihn, aber ich verstehe ihn nicht. Halte dich auch daran. Lieb ihn einfach, wirst ihn nie verstehen. Aber ich finde ihn heilig und herrlich in diesem sofort die Vergebung zuzusprechen nach dieser Einsichtserklärung. So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Das ist unser Gott. Wer zu ihm kommt, den stößt er nicht fort, sondern wer kommt, der wird auf und angenommen und darf an seiner Liebe und Vergebung sich laben. Sünde wird gestraft, Gott ist heilig und Sünde wird gestraft. Jesus nahm unsere Strafe auf sich, damit wir nicht sterben müssten. Das heißt, nicht in Ewigkeit verloren gehen, ins Verderben, in die Hölle geraten. Aber wir sollten uns hüten, Gott zu spielen und zu richten und zu strafen und unsere Gerechtigkeit zu verteilen. Ein letzter Vers hier aus Paulus im Römerbrief. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Hallo? Nummer 4. Vergeltet niemandes Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Du kannst nicht mit allen Menschen Frieden halten im Hinblick darauf, dass alle dir zujubeln. Aber was dich anbetrifft, guck jedem gerade ins Gesicht und sage, du hör mal, ich habe nichts gegen dich. Ich bete für dich. Und wenn du nicht für ihn betest, dann tust dann. Oder einfach, ich habe keine Feinde. Ich bin niemandes Feind. Das Wenigste, was man von Gläubigen ja erwarten kann, denn die Bibel sagt uns ja, ihr sollt unsere Feinde lieben. So, fangen wir doch erstmal an mit unseren Gemeindegeschwistern oder mit Nachbarn, Freunden oder mit der eigenen Ehefrau oder den Kindern oder wo immer. Lieben. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein, Gott sagt, hallo, ich. Ihr seid ihr und ich bin ich. Ich bin Gott. Ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten. Spricht der Herr, nicht du. Ahithophel ist enttäuscht, verbittert, nein, nicht nur wegen David, jetzt auch wegen Absalom, der ist bei ihm auch durchs Raster gefallen, er ist bitter enttäuscht und für ihn ist der Sohn nicht besser als der Vater und so gerät sein Danken, Denken und Handeln völlig aus Kontrolle, sodass er hingeht und sich erhängt. David, wo geht der hin, als ihn diese volle Wucht seiner Schuld trifft. Das lesen wir PowerPoint 5, Psalm 51, 3 bis 6. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein, Gott, habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, damit du Recht behältst. Es geht immer darum, dass Gott Recht behält, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Wenn Menschen sündigen, dann sündigen sie vorrangig gegen Gott. David hat vielen Leuten Not bereitet, viel Schuld auf sich geladen, aber er hat auch vor Gott Schuld auf sich geladen und ist vor Gott schuldig geworden. Das gilt für jede Schuld, auch die, wo wir die Leidtragenden sind. Vertrau Gott, dass er auch da weiß, wie er mit dem Betreffenden umgeht. Gott sagt, mein ist die Rache. Und er wird eingreifen zu seiner Zeit und auf seine Weise. Wir kommen zum Schluss. Ich habe noch 4 praktische Punkte, die ich mit euch teilen möchte. die PowerPoint 6. Zuerst einmal, wenn du in irgendeiner solchen Spannungssituation bist, dann bete. Bete. Die Situation mit Jesus durchsprechen, mit Jesus analysieren. Vertrauen darauf, dass er dir Input gibt durch seinen Geist. Zur Ruhe kommen, Dampf ablassen, nicht im Affekt, also übereilt reagieren, sondern innehalten, nachdenken, beten und reden mit Freundinnen, mit Freunden, mit Vertrauenspersonen. Ich gehe mal davon aus, du hast Leute, denen du vertraust, deren Wort dir echt wertvoll ist. Und dass du mal so jemanden fragst und sagst, hör mal, Emil oder Sandra oder mal ganz, gib mir mal eine ehrliche Antwort. Bin ich manchmal rechthaberisch? Und wenn sie sagt, manchmal ist untertrieben, dann richte ich nicht auf, sondern sag danke und geh nach Hause und weine und sag, Herr, das darf nicht so bleiben. Einer hat recht, du. Und ich will aufhören, mich so aufzupustern und mit Selbstmitleid mich beschmieren und sonst was von mir zu denken. Dann haben wir die nächste Folie. Es ist ja immer dieses Problem mit dem Recht haben. Wenn wir bereit sind, wirklich mal nachzudenken und ein bisschen Zeit ins Land gehen zu lassen in dieser Sache, dann wirst du merken, dass es vielleicht auch verschiedene Gesichtspunkte gibt. Es könnte sein, dass der andere auch Recht hat oder nicht so ganz Unrecht hat. Und dann ist auch gar kein Grund dazu, jetzt wütend, ärgerlich, böse zu sein oder mit anderen über den Betreffenden zu reden. Oh, lieber Gott, bewahr mich. Wisst ihr, das ist in den meisten Fällen wirklich so, dass es ein sowohl als auch gibt und nicht nur ein entweder oder, schwarz-weiß. Wir hätten das so gerne, aber so ist es noch nicht mal in der Bibel. Ja, klar gibt es Himmel und Hölle, das weiß ich auch. Aber wer die Bibel liest in Ruhe und Frieden, der merkt, es ist nicht nur eine Linie, gerade in der Theologie. Meine Herren, was wird da für viel dummes Zeug geredet? Weil die meisten die Bibel gar nicht kennen. Ich behaupte von mir, dass ich, also wenn ich mir eine Note geben sollte, dann habe ich eine 5-. So, wenn du glaubst, dass ich gut bin, dann frag dich, was du für eine Note hast. Also damit will ich nur ausdrücken, Gott kannst du nur im Wort kennenlernen, das ist deine Offenbarung. Und damit musst du dich beschäftigen. Du musst nicht, du darfst, aber hier gilt es zu reifen und zu wachsen. Und dann wirst du immer mehr feststellen, dass wir Gott nicht mal eben in unsere Box reinpressen können und sagen, so ist das alles. Vorsicht. Nimm dich nicht so wichtig. Im Übrigen, ich habe vorhin dieses hessische Beispiel gebracht, ich habe noch ein holsteinisches Beispiel. Da hat mir jemand mal so einen Spruch gegeben, wer achter min rüch schnackt, schnackt mit min muas. Wer hinter meinem Rücken spricht, spricht mit meinem Hinterteil. Ja, wenn du dir das einfach nur mal merkst, kannst du auch auf dein Badezimmerspiegel kleben, ja, dann gehst du so entspannt in den Tag, lass doch die Leute reden hinter dir. Sie reden ja nicht mit dir frontal, so mit deinem Hintern, alles erlaubt. Müssen sie selbst verantworten, aber du halte deine Straße rein und deinen Mund sauber. Nimm dich nicht so wichtig. Vielleicht kommt nach so einer Zeit der Besinnung der Kontrahent, der Vermeintliche, zu dir und sagt, hör mal, du bist heute so entspannt gegenüber letzter Woche, da habe ich dich gar nicht gewagt anzusprechen, ja, da warst du noch geladen. Wie gut, dass er dich nicht angesprochen hat. Heute kann er dich ansprechen. Und mit einmal merkst du, ist gar nicht so verkehrt. Ein dritter Gedanke. Vom Unglück, können wir die Folie bitte drauf haben? Wir sind bei Punkt 3. Ja. Vom Unglück erst zieh ab die Schuld, was übrig bleibt, trag in Geduld. Habe ich mich vielleicht auch schuldig gemacht? Wie war mein Ton? Habe ich auch noch Öl ins Feuer gekippt? Noch einmal, deine Verantwortung für das, was passiert, ist einfach immer vorhanden. Es geht nicht darum, dass du dir selbst jetzt alle Schuld gibst, aber lerne doch mal gleichgewichtig zu arbeiten, mit Schuld auch als möglich anzuerkennen, und dann wirst du erfahren, es gibt Lösungen. Wir kommen zum Schluss. Der Schlüssel zur Bekämpfung von Bitterkeit ist natürlich Vergebung. Du kannst deinen Schmerz Gott übergeben. In der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes wirst du immer wieder zur Ruhe kommen. Du kannst in diese Freiheit hinaustreten, statt im Gefängnis der Bitterkeit zu vergammeln. Die Person, die dir Unrecht getan hat, muss sich nicht bei dir entschuldigen. Weil in erster Linie hat sie sich, wenn sie wirklich schuldig ist, also Schuld auf sich geladen, dann muss sie sich bei Gott entschuldigen, weil er, dein Kontrahent, deine Kontrahentin, sie hat sich an Gottes Kind vergriffen. Und Gott mag das nicht, wenn wir uns an seinen Kindern vergreifen. Also sage, Papa, du weißt, was da passiert ist. Ich gehe nicht hin und gebe ihm eine Watschen. Sei lieb zu ihm. Tu ihm nicht zu weh, aber hilf ihm, dass er da irgendwo zur Einsicht kommt. Sei gut zu dir selbst, gehorche Gott und vergib, so wie er dir vergeben hat. Denn ich lebe nur von der Vergebung und Gnade Gottes. Und was mir noch ganz wichtig ist, weil Stefan eingeleitet hat mit dem Reich Gottes, das Reich Gottes, sagt uns ja auch deutlich, ist inwendig in euch. Für die, die sich erinnern können an meine letzte Predigt vom Herbst letzten Jahres, da haben wir über die Entrückung gesprochen. Und haltet euch das bitte mal vor Augen, wenn Gott die lebendige, echte Christenheit, nicht formalistisch, sondern einfach in Christus, aus dieser Welt entrücken würde, es würde das totale Chaos ausbrechen. Totale. Und andererseits, wenn diese Gemeinde, dieses Volk Gottes mehr beten würde, auch gerade für Regierung und so weiter, es würde besser aussehen, als es das tut. So entscheide dich. Was mir immer sehr vor Augen steht, Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir sind aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. Fangen wir doch in Familie und Gemeinde an. Entscheide dich immer wieder neu und sage, ich will mit Jesus lieben. Ich will mit Jesus vergeben. Ich will durch Jesus nachgeben. Ich will durch Jesus nicht recht haben. Und wisst ihr, wenn das praktiziert wird, wenn du von hier gehst und sagst, ich will mir Ideen schenken lassen, wie ich das wirklich dran arbeite, dass ich darin vorwärts komme. Wenn das passiert, wenn wir mehr lieben, vergeben, nachgeben, nicht recht haben wollen, wenn das wirklich passiert, dann würde der Wohlfühlpegel in unseren Ehen und Familien und in der Gemeinde, der würde sich um 70% steigern. Ihr könnt es nachprüfen. Segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen, sagt Jesus. In diesem Sinne sage ich Amen.